Klein, aber hart.
Und damit einen wunderschönen guten Tag. Hallihallo. Euch und Ihnen, wo auch immer.
Das war der erste Schmatzer.
Ach, ich schmatze. Ja, ich weiß.
Ja, ist dir das auch schon aufgefallen, Micha? Der schmatzt manchmal so.
Ich habe letztens bei mir festgestellt, dass ich knacke in der Nase. Das ist wohl wegen der krummen Nasenscheidewand so. Und wenn ich spreche, fängt es an zu knacken.
Vielleicht können wir hier mal so ein paar Grundregeln der Höflichkeit einhalten. Der schwimmt nämlich auf der Wurstsuppe als Fettauge.
Ja. Was?
Also die liebreizende Christine ist anwesend.
Ja, hallo.
Ja, der Michael natürlich.
Ja. Also der Schmatzer und der Knacker sind da, hallo.
Ja, hallo.
Und der André natürlich. Der André, derjenige, der manchmal ein wenig schmatzt.
Ach, daran könnt ihr uns unterscheiden.
Du knackst, genau. Ich schmatze. Ja. Christine hat auch keine körperlichen Leiden.
Nö, da geht's nicht. Ist das Schmatzen ein körperliches Leiden? Nee, ich dachte, das ist einfach eine schlechte Angewohnheit.
Bad Habits, genau, ja, schlechte Angewohnheit. Wir müssen uns ganz doll entschuldigen. Es ist auch eine schlechte Angewohnheit von uns, dass wir so unregelmäßig erscheinen hier als Podcast. Tut uns ganz doll leid. Mhm. Es war so viel zu tun, oder?
Ach, ja, aber sagen wir auch jedes Mal, ne? Ja. Ist immer alles ganz verrückt und dann kann der nicht und dann kann der nicht. Und drei Menschen unter einen Hut zu kriegen, ist ja auch nicht so leicht.
Nee, und Micha war doch wieder ewig verreist.
Ach, oder? Ich bin der Einzige, der hier nicht wegkommt. Aber ich habe eben gerade überlegt bei der Begrüßung, also man hätte fast sagen können, statt guten Tag, guten Mittag oder schönen, was weiß ich, Wochentag oder so. Wir können auch das als Jahreszeit machen. Hallo, schönen Sommer, hier ist der Podcast für den Sommer oder so.
Ja, das wäre es immer gleich, so für dann haben wir es weg für die nächsten 3 Monate.
Ja, genau.
Ja. Es ist heiß.
Und wisst ihr, das klingt so, als würde uns jemand dazu zwingen. Wir müssen
das doch hier nicht machen. Nein,
deshalb,
wir machen das ja gern und wir mögen das. Aber wie gesagt, wenn dann so ringsherum so viel zu tun ist und man wird ja auch nicht jünger, ne? wenn so 1000 Termine, 6, 7 Tage in der Woche. Das war jetzt, habt ihr das mitbekommen, Joe Biden, God Save the Queen, jetzt am Wochenende. Ach so, wir müssen vielleicht erstmal ganz kurz zur Standortbestimmung. Heute ist Montag, der 19. Juni. Mhm. Ja, 64. Geburtstag übrigens von Christian Wulff, dem ehemaligen Bundespräsidenten. Aber ich glaube, über den hat man in der letzten oder vorletzten Folge schon gesprochen, ne? Christian Wulff. Deswegen lass mich über Joe Biden sprechen, ganz kurz zu Beginn. Aber ich komme jetzt nur drauf, weil ich gerade gesagt habe, wir waren ja alle nicht jünger. Am Wochenende hat er eine große Rede wieder gehalten vor ganz vielen Menschen. Und zum Schluss der Rede sagt er dann, God save the Queen.
Hä?
Und alle haben sich, und alle haben sich angeguckt. Was meint er denn jetzt? Weil diese Rede hatte natürlich nichts mit Großbritannien zu tun, schon gar nicht mit dem britischen Königshaus, ganz abgesehen davon, dass die Queen ja nun leider auch schon lange nicht mehr unter uns weilt. Er hat gesagt, God save the Queen und ist von der Bühne gegangen. Und alle waren völlig verwirrt und haben sich nun gefragt, was ist mit unserem good old Joe los? Ja, der Führer der freien Welt, der Oberbefehlshaber, der Commander in Chief und der Politiker, dem ja alle westlichen Regierungen weitestgehend folgen. Dieser Mann hat leider wiederholt einen komplett verwirrten Eindruck hinterlassen und es gibt keine Erklärung dafür, außer Verwunderung. Und man muss dazu sagen, er ist jetzt 80 Jahre, der Joe Biden, und wird ja nächstes Jahr nochmal als Kandidat der Demokraten eine weitere Amtszeit anpeilen. Mhm. Und müssen wir gucken, ob das klappt. Also jedenfalls wollte ich nur sagen, wir werden alle nicht jünger und vielleicht ist er auch einfach überarbeitet und dann passieren eben solche Sachen. God save the Queen.
Völlig raus. Also ich dachte nur gerade, okay, bei Trump hat man jeden Tag ja drauf gewartet. Wisst ihr noch diese Zeiten, wo man morgens früh aufgestanden ist und gedacht hat, oh Gottes Willen, was hat er schon wieder getwittert? Ja. Ich meine, das ist ja das schöne Ruhige bei Joe Biden, da hat man mehr Ruhe zwischendurch, aber nach solchen Sätzen ist man auch wieder, denkt man, um Himmels Willen. Ja, wenigstens der Mann scheint irgendwie ein bisschen netter zu sein, dass man nicht immer das Gefühl hat, er drückt gleich den roten Knopf.
Ja, aber es ist trotzdem verrückt, ne? Dass man, weil man sich ja schon fragt, wir haben so ein großes Land, wie viele Leute wohnen in den USA? 200 Millionen?
Ach, mehr. 280 mehr, oder mehr, ja.
Ja, also schon ein großes Land. Sicherlich auch mit einem reichhaltigen politischen Nachwuchs. Und dass man sich dann eben auf dieses Personal dann doch immer wieder stützt. Also jetzt, ich meine das gar nicht menschlich irgendwie, ne? Das ist bestimmt ein lieber, netter Kerl. Aber ich meine, Gott, wenn da solche Ausfallerscheinungen schon sind, bekommt man natürlich zumindest als Außenstehender Angst, dass da vielleicht auch auf anderen Gebieten oder da, wo es dann wirklich wichtig wird, also wenn es nur eine Rede ist, ne, dann ist es ja okay. Aber wenn es dann wirklich an brisante Entscheidungen geht, ob das dann alles noch so gut ist für das Land oder für die Welt.
Ja.
Also insofern.
Schon abenteuerlich, ja.
Abenteuerlich, abenteuerlich. So, also ich wollte ja nur entschuldigen, dass wir so lange nicht da waren. Schuld. Ja. Sehr,
also, weil wir so viel zu tun haben. Beim letzten Podcast konnten wir noch sagen, God save the Queen. Inzwischen ist viel passiert, ja. Ja. Oh Gott. Ganz so lange sind nicht hier.
In der Tat. Okay, also Micha war nicht verreist. War von uns jemand verreist eigentlich jetzt in der Zeit? Christine mal wieder im Urlaub? Nicht. Nee, ich auch nicht. Nee, keiner. Nicht? Wir haben einfach nur gearbeitet. Wir waren einfach viel unterwegs und machen ja nebenbei noch ein bisschen Radio. Und ja, wir sind einfach nicht dazu gekommen, hier einen Podcast zu machen. So. Mhm.
Außerdem sucht der André ja gerade eine Sommerdecke.
Ich suche eine Sommerdecke, weil es einfach so warm wird jetzt nachts.
Ja, das haben wir heute Morgen im Radio mal kurz ein bisschen angeschoben. Und jetzt herrscht die völlige Verwirrung, weil Alpaka-Wolle, Schafwolle oder vielleicht doch lieber eine Kühldecke. Micha, was
einfach
sagst
nur
du denn?
Das Bettlaken.
Einfach nur das Bettlaken.
Aber das habe ich heute Nacht zum ersten Mal gemacht mit dem Bettlaken. Also und ich habe ein bisschen gefroren, muss ich sagen.
Schlafanzug.
Ja, werden ja alle nicht jünger. Ne?
Also, ach so. Micha, wie ist das bei dir? Hast du eine Sommerdecke?
Ja, tatsächlich. Also wir haben so knöpfbare Dinger, die man so halbieren kann. Hast du auch, ne?
Okay. Ja. Ich auch, ja.
So, also im Winter schön warm, muckelig und dann ist, ich hab dann diese Zwischenphasen, wo das mir dann auch mal zu warm, zu kalt ist und ich dann immer mit der Zusatzdecke noch steuere. Kennst du das, wenn man dann so über die Füße was drüber legt, zwischendurch im Laufe der Nacht vielleicht nach oben schiebt oder nach unten zieht und so weiter und dann nochmal, also ich bin da auch ein bisschen, glaube ich, ETPT und Prinzessin auf der Erbse.
Ja. Aber es gibt doch auch so Schlafstiefel.
Schlafstiefel
oder Schlafsocken oder ich sage immer Schlafstiefel, finde ich ja großartig.
Ich habe ja immer mal früher gehört, man müsste die Füße möglichst kalt haben, weil man dann besser einschlafen würde, weil darüber wird der Körper die Temperaturregulierung machen, also die Wärme abführen und man braucht insgesamt eine niedrigere Körpertemperatur zum Schlafen. Und dann habe ich ja irgendwann gelesen, man soll sich Socken anziehen, weil wenn man sich unwohl fühlt, dann ist es das, weil die Füße kalt sind und man müsste unbedingt Socken anhaben. Also ich bin da jetzt inzwischen sehr verwirrt.
Aber Entschuldigung, wir reden gerade von tropischen Nächten, die jetzt verbreitet gerade in Deutschland zumindest auftauchen. Ja, wir werden ja jetzt international gehört, deswegen sage ich es nochmal dazu eher hier in unseren Breiten. Es wird heute zum Beispiel an diesem 19. Juni in Deutschland heißer als beispielsweise in Barcelona. Und da brauchen wir keine Socken zum Schlafen.
Wer hat denn gefroren letztes Jahr? Hast du nicht gerade gesagt, dass du ein bisschen gefroren hast?
Nur weil ich das Laken so einfach drüber gelegt habe. Ja, also wir sind umgestiegen praktisch vom Federbett. Mhm. Ja, was so, also die normale Winterbestuhlung oder Bebettung. Die Winterbebettung. Jetzt direkt von der Winterbebettung zum Laken, wie man das eben im mediterranen Raum so macht. Ja, dass man einfach nur ein Bettlaken hat zum Zudecken. Und das war ein bisschen frisch. Und deswegen ist die Frage aufgetaucht, was ist da das Richtige? Ich meine, bei euch merkt man und hört man hier mit Knöpfdecke und so weiter, dass da natürlich Geld da ist.
Ne? Nein, das ist die billigste Variante. Ja, du kaufst eine Decke und knöpfst die einfach auseinander, musst nicht zwei Decken kaufen.
Ja,
das ist das günstigste.
Das ist auch, wenn man beengt wohnt und nicht so viel Stauraum hat für 3-4 verschiedene Decken.
Ach so, ja, okay. Ja, naja, gut. Und jetzt gibt's da natürlich eine Riesenauswahl. Ich habe mal so ein bisschen geguckt bei Otto heute.
Du und dein Otto, das ist der letzte Otto-Kunde.
Auch nicht mehr der Jüngste. Das stimmt überhaupt nicht. Otto hat sich sehr viel bestellt, auch nicht im Katalog, sondern natürlich online. Ja, ich habe schon Internet. Ja. Nein, ich informiere mich da ja nur grob, um dann selbstverständlich den lokalen Einzelhandel zu unterstützen. Ja.
Ach so, aber
ich schon mal ungefähr einen Plan habe. Warte mal, ich muss jetzt überlegen, macht Otto aktuell Werbung bei uns im Programm? Nee, machen sie nicht, oder? Dann kann ich sagen, nee, ich nutze Otto, den Otto-Konzern, schamlos aus. Ja. Informiere mich dort über das, was es gibt halt. Ja, und habe heute eben gelernt, so von 30 Euro Sommerdecken bis 300 Euro Sommerdecken hast du doch ein relativ weites Spektrum. Und da gucke ich dann schon mal, was ist so besonders leicht, was ist angenehm, was ist nachhaltig, ja, was ist Bio. Ja. Und dann hast du eine konkrete Vorstellung und dann kannst du hier zum lokalen Händler deines Vertrauens gehen, am besten in die City, die Innenstädte sterben und irgendwo muss es doch dort ein Bettengeschäft geben, das mir dann meine Decke verkauft.
Aber ich habe da gerade eine Geschäftsidee. Ich habe ja meine Decke jetzt geteilt, weil im Sommer brauche ich ja nur eine Hälfte. Ich könnte euch jetzt meine andere Bettdeckenhälfte quasi vermieten für den Sommer.
Ja.
Könntest du mal zu Hause absprechen, was euch das so wert wäre?
Ja, okay.
Ich habe so viele Bilder gerade im Kopf. Ich meine, du hast ja lange mit dem André zusammengelegt. Es macht dir nichts aus, dass er da nachts dann, also ich weiß nicht.
Das ist doch jetzt eine andere Bettdecke. Also, und damals, als wir noch zusammen, wir hatten ja zwei Bettdecken, also jeder seine.
Ja. Das heißt, wir haben lange unter einer Decke gesteckt.
Nein, eben nicht. Wir hatten ja jeder seine Bettdecke. Ja. Micha, habt ihr jeder eine Bettdecke?
Definitiv. Also das geht gar nicht. Gemeinsame Bettdecke.
Das ist großartig, eine gemeinsame Bettdecke. Ja, habe ich und das. Ich liebe das, weil wenn du kalte Füße hast, kannst du dir den ganzen Quatsch mit was weiß ich was sparen. Du schiebst sie einfach rüber, pups, wirst du warm. Großartig.
Das findet er auch gut, ja?
Ja.
Ich habe nicht gefragt.
Kann ich überhaupt nicht leiden. Ich brauche sowas, wo ich mich selber so einmummeln kann. Weißt du?
Ja, aber man kann immer so ein bisschen rüber.
Ich brauche so eine Klimazonentrennung, weil das ist bei uns, mein Gott, wie warm kann ein Mensch sein? Furchtbar. Das ist so, das glüht alles, das glüht so rüber zu mir und nee, da muss ich so eine Zone haben, so, wo alles abgeblockt wird an Wärme und vor allem, wenn dann einer zuppelt und sich umdreht, dann kommt da, also wir hatten mal in einem Hotel eine Matratze, die war so durchgehend komplett und dazu hat das Bett auch noch, das war ein wunderschönes altes Gebäude auf so einem Holzboden gestanden, auf Rollen auf einem Flauscheteppich. Und wenn sich einer von uns umgedreht hat, ist der andere fast rausgefallen oder du dachtest, du bist auf hoher See. Und beim Kreuzfahrtschiff sind die Stabilisatoren aus oder du bist im kleinen Schaukelschunken-Dings. Das war so furchtbar. Also deswegen auch gemeinsame Decke und gemeinsame wackelnde Matratze. Nee.
Okay. Ein Bett sollte ja mindestens von der Breite her so beschaffen sein, dass jeder etwa 1 Meter Bewegungsspielraum hat. Also in der Breite. In der Länge 2 bis 2,20 Meter, habe ich das richtig im Kopf? Und Breite sollte so pro Liga, und jetzt kommt es drauf an, meine, gibt ja jetzt in diesen Zeiten viele Spielmöglichkeiten, wie man so zusammenlebt, ja, also pro Liga, also pro im Bett Schläfer 1 Meter etwa. Kommt das hin? Also das heißt, das normale Bett ist 2 Meter? Normales Bett ist,
glaube ich, 2,20 Meter breit, oder? So ein normal, also ein Doppelbett?
Ja, ich sag ja, da ist Geld da bei euch, ne? Also das
ich weiß jetzt, ich überlege gerade so, nein, so ein normales Doppelbett.
Du merkst, Christine lebt auf dem Land, da kann man auch das Bett mal schön breit machen.
Ja, und man weiß ja nie, wer so vorbeikommt, ne?
Auf dem Dorf, ja.
Ja. Hauptsache, es ist warm und ich habe keine kalten Füße.
Aber weißt du, wann du verloren hast, als letztens mein Mann und meine Eltern zusammensaßen und sich darüber unterhalten haben, dass ich mich im Bett drehen würde und Diagonalschläfer sei und querliegen würde. Und meine Eltern sagen, ja, so war der schon mit 2, 3 Jahren, als er noch zu uns ins Bett kam. Und dann weißt du, schön, unterhaltet euch ruhig weiter. Ich gehe jetzt mal gerade Kaffee kochen oder sonst was. Wenn ihr dann fertig seid mit mir als Schläfer, dann komme ich wieder dazu.
Du bist also mit 3 Jahren noch bei deinen Eltern?
Ich weiß das jetzt nicht. Ich kann mich da auch nicht dran erinnern. Welches Alter war das denn, wo man noch bei den Eltern...
Das ist unterschiedlich.
Wenn man abends die Nachrichten geguckt hat und der Präsident sagt, God save the Queen, wo man Angst hat und dann wieder ins Bett kriecht.
Ja. Also lange her. Ja. Das war noch schwarz-weiß. Ja. Was interessant ist natürlich auch die Qualität der Matratzen. Ich kann mich erinnern, als ich mit Christine noch unter einer Decke steckte, ja, also es ist ja wirklich lange her, da hieß es ja tatsächlich da auch noch God Save the Queen, also als wir noch unter einer Bettdecke steckten, da hatte mich Christine mal überraschen wollen, da kamen wir aus irgendeinem Urlaub und ich wollte immer schon mal im Adlon schlafen. Da hatte Christine gesagt, pass auf, ich mache das jetzt einfach mal als Überraschung, hat mich dann auf dem Rückflug überrascht, wir sind ohnehin irgendwie in Berlin gelandet, gesagt, pass auf, ich habe jetzt was Tolles, wir eine Nacht Adlon. Wir lassen es mal richtig krachen. Ich habe gebucht und dort irgendwie, was weiß ich, das Sommerdecken-Special gebucht und wir dorthin, ja, nach dem Urlaub und standen dann im Adlon. Wir haben uns furchtbar gestritten, weil uns die Rezeptionistin dort natürlich gleich gesagt hat, also passen Sie mal auf, Sie haben ja zwar irgendwie das Sommerdecken-Special gebucht, aber ich hätte hier ein Upgrade für euch, ja, was irgendwie, keine Ahnung, kostet nur 200 Euro mehr und dafür bekommt ihr die Junior-Suite. Mhm. Und ich natürlich gleich, Junior-Suite, und sie auch gleich so, hier, keine Ahnung, Hochleistungsmatratze und was das alles hier, hast du nicht gesehen? Und habe ich gesagt, oh, das machen wir. Das war natürlich unfair der Christine gegenüber, weil sie hat ja nun das andere Zimmer gebucht und dann kommt da der Zampano und sagt, oh, hier Upgrade, ja, bin ich dabei. Den Rest zahle ich selber. Irgendwie so, das macht man ja nicht mit einem Geschenk.
Nee, das
so,
geht gar nicht.
Macht man wirklich nicht. Also zu Recht war die Christine sauer und dann also hoch ins geupgradete Junior-Suite-Zimmer mit Hochleistungsmatratze und so weiter. Ich kann dazu sagen, weil wir uns dann eben so gestritten haben, ist es nicht gelaufen. Ja, und die Matratze war so doof, ich habe so schlecht geschlafen, ich hatte wirklich richtig so Rückenprobleme dann am nächsten Morgen in der Hochleistungs-Adlon-Matratze in Berlin. Ich sage euch, mir ging es wirklich am nächsten Morgen nicht gut.
Das war, weil ich dich heimlich immer geboxt habe.
Nein, hast du mich geboxt heimlich. Oder war das so eine größere Junior-Suite, wo man dann auf der Couch schläft, weil man sich vorher so gestritten hat?
da gab's auch so eine runde Badewanne, da konnte man auch gut drin schlafen,
stimmt.
Aber danach, du bist ja dann, also aus meinem Bett bist du ja dann ins Wasserbett gegangen. Wie ist das so?
Ach so, du meinst jetzt so, so grundsätzlich vom Lebensentwurf her.
Ja.
Wasserbett ist toll. Ist toll. Das Problem ist, ich hatte dann, manchmal hast du das Gefühl, ist jetzt genug. Also man denkt dann über Dinge nach, was jetzt die normale Matratze eben nicht betrifft. Ist jetzt wirklich noch genug Wasser drin? Musst du mal wieder auffüllen? Wenn du dann aufgefüllt hast, ist es jetzt vielleicht zu hart? Musst du wieder mal was ablassen und so? Das ist dann schon, aber so prinzipiell ist Wasserbett gut.
Und ist das da, aber ist das geteilt? Oder ich meine, wenn sich da jemand bewegt, das stelle ich mir dann wirklich
komisch vor. Ja, man merkt das, wenn sich jemand bewegt, bewegt man sich mit. Ja, das ist schon alles so.
Und man kann
so,
die ja beheizen, oder?
Man kann die beheizen, richtig. Genau, muss man dann gucken, dass man im Sommer dann eben, was ich kühlen geht, glaube ich nicht. Nee, kühlen, obwohl es geht bestimmt auch. Geht bestimmt auch kühlen, ja.
Also wie du noch ein paar Euros mehr ausgibst, ja. Angenehm, ja. Aber dann hast du doch auch, da gibt es doch auch dann den Dämpfungsgrad und man kann das nochmal irgendwie einstellen und du kannst es auch getrennte Kammern haben und alles, ne?
Ja. Und da schließen ja die Wasserbett, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, das ist schon wieder gefährliches Halbwissen, die Wasserbettverkäufer, die schließen ja dann regelrechte Serviceverträge ab, wo dann einmal im halben Jahr der Wasserbettvertreter kommt, ja, und dann lässt du den an dein Bett und dann misst er dann irgendwie den Härtegrad des Wassers und den Weichegrad der Matratze und lässt dann Luft oder Wasser oder was auch immer ab und macht und dann dort Ventil und da noch ein Ventil und dort noch ein bisschen drehen. Also es ist schon eine Wissenschaft.
Das ist aber ein Luxusleben, mein Gott, was es kostet.
Ja, was ich, ja, eben. Ja. Ne? Normalerweise können sich das nur Meteorologen leisten. Von und wegen. Moderatorinnen, ja, die mit den Knöpfdecken. Ja. Ich glaube, dass in vielen Wasserbetten so Knöpfdecken zu finden sind, wo man so Sommer-Winter-Kombinationen hat. Knöpfdecken in einer Decke.
Das ist praktisch. Das sind wie Ganzjahresreifen. Das ist quasi die eierlegende Wollmilchsau.
Wir müssen mal gucken, dass wir hier ein bisschen in die Puschen kommen, also, ja, weil wir wollen ja hier gucken, welche Themen gibt's, was bewegt die Welt. So kleiner Wochenrückblick, natürlich auch ein bisschen kulturelle Orientierung. Weil wir gerade bei Betten waren, und zwar, ich bin über eine Meldung gestolpert, bei einem Klassikkonzert in der Walt Disney Concert Hall in Los Angeles hatte eine Frau im Publikum mitten in Tschaikowskis 5. Symphonie einen laut hörbaren spontanen Orgasmus.
Aha!
So, eben offensichtlich wegen der Symphonie, der 5. Symphonie. Hat jemand die 5. Symphonie im Kopf?
Ich überlege gerade. Tschaikowski? Gibt es da viele Bläsereinsätze oder was ist das für eine?
Oh, Micha. Ja, also, ne, ich weiß es wirklich nicht. Tschaikowskis 5. Keine Ahnung. Kennt man wahrscheinlich die Melodie. Ist jetzt natürlich schlecht vorbereitet, aber ich habe die Meldung jetzt gerade gesehen und fand das sehr interessant.
Ach, das ist aber,
also wenn, es ist nicht die, es ist nicht Beethoven, ne? Also da könnte man das gerne nachvollziehen, dass man so, aber auf die 5. von Tschaikowski.
Ich hab keine Ahnung. Aber toll, wenn Musik das auslösen kann, oder? So ja, tiefe irre. Gefühle. Wahnsinn.
Irre, ja. Und dann auch noch, das ist ja ein russischer Komponist. Ja. Das ist ja, dass der überhaupt in Los Angeles aufgeführt wird, wundert mich.
Aber jetzt sag mal, gibt's denn beim Radio auch manchmal Anrufe, dass Leute sagen, ach, mich hat gestern hier bei Ihnen, also der Graf von Unheilig, toll, dass Sie das Lied gespielt haben. Das hat mich so bewegt, dass bei mir was passiert ist. Ist bei euch noch nicht vorgekommen, ne?
Nee, relativ selten.
Ja.
Nee. Es ist, glaube ich, manchmal so, wenn du das Wetter vorträgst, Michael. Also könnte ich mir vorstellen.
Dann schüttelst dass, die Leute so sehr.
Dass viele Leute lauter drehen und sagen, mehr.
Ein wohliger Schauer. Ja.
Sag noch mal Gewitter.
Es passiert mir relativ oft, dass die Menschen fragen, Mensch, der Micha Klein, wie sieht denn der so aus? Hm. Oder auch der André. Hm.
Ja, das sind Probleme, die du relativ schnell lösen kannst, auf dem Handy immer ein Foto dabei haben, dann wirst du nie wieder gefragt. Dann sagen die, ach so, oh ja, schade, ich muss jetzt einen anderen Sender hören.
Genau, dann sind immer alle enttäuscht.
So ich verkaufe euch dann gut.
Mhm. Ja? Was sagst du dann so? Wie, optisch wie? Mit wem vergleichst du uns da immer so?
George Clooney.
Ah, ja, okay.
Pitt. Oh, ja.
Die gut aussehenden eben.
Also, aber George Clooney damals noch, als er bei Emergency Room angefangen hat, ne?
Ja. Heutzutage ist es ja auch, heutzutage machst du ja schnell Internet und schwupps, kannst es dir selber angucken.
Ja, sag mal, wir sind doch ja nicht zum Plaudern da. Ja, wir müssen jetzt mal hier ran ans Eingemachte. Was sind denn so die Themen? Also Sommer haben wir gesagt, ja, nochmal Spargel essen, die Saison ist fast vorbei. Erdbeeren, macht euch aufs Feld, pflückt Erdbeeren, ganz gesund. Ja,
ja.
Tolle Geschichte, kann man sich satt essen selber und dann, weil was man dort isst, darf man ja behalten. Also muss man nicht bezahlen, wollte ich sagen.
Ich glaube, ganz gewogen. Legal ist
das. Und Erdbeeren sind toll. Wir haben in den letzten Tagen, wir haben so viel Erdbeeren gegessen und dann immer aus Unterfangen, natürlich versucht immer hier aus der Region, manchmal gab es die aber nicht und dann aus anderen Regionen, also Spanien soll man ja eigentlich nicht mehr machen und es war aber auch nicht so lecker. Es war tatsächlich, die aus der Region waren die tollsten immer.
Das sind die tollsten, Markt. Ja, oh, schmeckt super. Wirklich am besten, definitiv. Deswegen soll man ja im Winter, jetzt lass das mit den Erdbeeren, immer saisonal und regional, das ist das Beste.
Vor allem in Spanien ist es eh schon trocken genug, da haben die bald gar kein Wasser mehr.
Ja.
Furchtbar. Aber ansonsten diese Woche, ich bin ja kein Sportmensch, ich kriege das ja alles nicht mit, aber habt ihr dieses Drama um die Frauenfußball-WM mitbekommen? Dass man nicht wusste, kommt sie überhaupt im Fernsehen, wer zeigt man sie nicht und so, und das ist ja, fängt ja jetzt bald an und da hat sich die FIFA einfach nicht mit den Sendern hier in Deutschland einigen können, weil natürlich die FIFA immer mehr Geld haben wollte und jetzt kurz vor knapp dann tatsächlich hat man gesagt, ja, okay, jetzt ist doch, es kommt im Fernsehen.
Okay, passiert, ja. Also das ist ja auch gut so.
Und ja, natürlich, absolut. Aber interessant, dass es so kurz vor knapp erst entschieden wird. Wo ich dachte, ja, man muss doch ewig lang vorplanen. Wer fährt dahin? Wer ist Reporter, Reporterin? Wo stehen die Kameras und so weiter? Mhm. Nö, das kommt so ein paar Wochen vorher, mal knapp.
Ja, finde ich auch sehr ungerecht. Ich kenne das vom Skispringen. Da gibt's ja, entschuldigt, dass ich jetzt so gleich in den Winter abgleite. Ja, also eine Zeit, wo ich mich mit meiner Bettdecke immer sehr wohl fühle. Ja, mit meiner einzigen, die ich habe, im Gegensatz zu euch. Und da gibt's ja die Vier-Schanzentournee. Mhm. Und seit Jahren diskutieren die, ob das nicht auch, oder das ist eigentlich eine gute Idee, wäre das auch für Frauen zu machen. Und die kämpfen da auch regelrecht darum. Ja, so die Skispringerinnen. Und die kriegen das einfach nicht gebacken. Ein Pardon zur Vier-Schanzentournee der Männer bei den Frauen zu machen. Dann hatten sie mal so irgendwie, das heißt aber anders. Und ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, im letzten Winter, da gab es dann eine Trophäe für die Frauen, also für die Siegerinnen bei dieser, das hier heißt nicht Vierschanzentournee, ich weiß nicht genau, wie sie es nennen, aber die Trophäe war eine Eule. Habt ihr das, Gott. Ja, habt das nicht mitbekommen?
Nee.
Ja, das war wirklich eine Eule, also das war so der Pokal praktisch. Ne? Okay.
Was hat denn eine Eule, weißt du, und dann heißt es immer die Deutschlandader, Adler oder sowas und dann sind es die deutschen Eulen?
Ja, genau, die Adler und die Eulen. Also das ist schon, da ist noch viel, viel Nachholbedarf, das muss man wirklich mal sagen. Ja, große Diskussion jetzt auch, weil wir gerade bei Frauen und Nachholbedarf sind. Till Lindemann, ja, das ist ja ein Skandal, der ist so in den letzten zwei Wochen, was heißt Skandal, ja, möglicherweise ein Skandal aufgeploppt ist. Da wird jetzt viel darüber geredet, viel diskutiert. So genau das weiß man natürlich nicht, was da in der sogenannten, wie heißt es, Row Zone?
Row Zero. Also Row, Reihe Zero. Null.
Ja. Reihe Null, richtig, ja. Ja. Nicht die Row Zone, Quatsch. Row Zero, was da so passiert. Micha, du bist ja so ein bisschen Groupie von Rammstein. Erzähl mal, also Row Zero heißt, da dürfen nur bestimmte Fans rein, ja, und das sind, die sind dann auch schon ausgewählt, oder wie?
Anscheinend, ich wusste das auch alles nicht genau. Hm. Und ich habe auch sehr unterschiedliche Sachen immer gehört. Also einerseits immer, dass gerade Rammstein, gerade Till Lindemann heißt der Lindemann, ja, ne?
Ja,
ich bin jetzt gerade. Ja, das siehst du, da siehst du meinen Groupie-Faktor. Ja. Ich wurde auch nie eingeladen, warum auch, weshalb auch immer. Dass das ein ganz höflicher, netter Mensch sein soll, aber auf der anderen Seite hört man jetzt ja auch von Seiten der Band schon auch vom Schlagzeuger, der sagt, der hat sich in letzter Zeit sehr verändert, das hat sich alles hier sehr aufgesplittet und ist alles sehr merkwürdig geworden. Also sprich, man hört aus verschiedensten Ecken die unterschiedlichsten Dinge. Aber das ist ja anscheinend wirklich so, ne? Dann wurden wohl insbesondere Damen eingeladen, da ganz, ganz vorne nah an der Bühne zu stehen. Und ja, die große Frage ist, ob da was Besonderes für erwartet wurde.
Das ist eben die Frage, ne? Schon die Formulierung. Das finde ich sehr interessant. Es ist anscheinend wirklich so. Ja, also ja, was denn nur? Ist es wirklich so?
Ja, weiß
oder
man
ist
nicht.
Es anscheinend so. Das weiß ja, das deswegen, das ist halt, ne, wenn man das so liest, wenn man es querliest, wieder was dann so in den Medien steht, was daraus gemacht wird und so, da ist es ja schon tendenziell eine Verurteilung, ja, also um Gottes Willen geht gar nicht, aber genaues weiß eben noch niemand so richtig, ne? Also es gibt jetzt auch noch kein unabhängiges Gutachten, es gibt noch kein Gericht, es gibt noch keine Zeugenanhörung offiziell, es gibt niemanden, der darüber jetzt wirklich unabhängig befunden hat. Das heißt, solange gilt ja auch eigentlich noch die Unschuldsvermutung.
Richtig, genau. Man
eigentlich sagen, hey, okay, einfach mal die Klappe halten, wenn man nicht weiß, wie es wirklich war.
Immerhin wird jetzt, glaube ich, mal ermittelt, ne? Also das war ja auch vorher, hieß es immer, naja, es gibt nicht genügend Anhaltspunkte. Jetzt wurden Ermittlungen aufgenommen. Naja, so ein bisschen komische Situation ist mal wieder mit den Anwälten, ne? Es gibt plötzlich, also vorher hieß es ja noch, war so das erste Statement der Band, ja, also man muss auch, also bitte verurteilt die Frauen nicht, die das jetzt gerade da alles öffentlich machen, verurteilt aber auch uns nicht, das war ja noch sehr, sehr ausgewogen und dann hat das Anwaltsteam gewechselt, einer der berühmten deutschen Medienanwälte und jetzt hagelt's erstmal Unterlassungsforderungen mit horrenden Summen besetzt, sodass es jetzt viele sagen, unter anderem hier Caroline Kebekus ja zum Beispiel, Nora Tschirner haben gesagt, also so die Frauen einzuschüchtern, das geht auch nicht und haben eine Aktion gestartet, um Geld zu sammeln, eben damit die sich auch Anwälte leisten können. Ja, man weiß es nicht, das ist das Problem bei diesen Geschichten.
Ja, ich wollte jetzt die Christine gerne zum Zuge kommen lassen, als Frau hier in der Runde. Ja. Solidarisiert man sich da jetzt intuitiv mit den Mädchen oder sagt man, Ich
finde, Klappe halten, solange ist da wirklich so irgendwas, ist, ne? Weil niemand war dabei. Also insofern weiß ich da gar nicht, was ich dazu sagen soll.
Das ist wahrscheinlich das Vernünftigste.
Das ist wahrscheinlich wirklich das Vernünftigste.
Weil wir alle pushen das ja hoch. Das heißt ja dann immer so in den Medien und Vorverurteilungen, ob jetzt nur von den Opfern oder von dem Lindemann. Aber letztlich, indem wir es thematisieren, machen wir ja genau dasselbe.
Aber ja, das ist wahrscheinlich wirklich das Klügste. Ich meine, was haben wir hier in diesem Podcast, was haben wir ja auch schon die große Weltpolitik gewälzt, ja, und was haben wir über aktuell über diesen Ukraine-Krieg gesprochen und über die eine Seite und die andere Seite. So richtig eigentlich wissen wir es alle nicht. Was läuft da, was wird da besprochen, was wurde besprochen, wo geht da die Reise hin? Wir waren alle nicht dabei, wir sitzen alle nicht in diesen Hinterzimmern. Und wahrscheinlich wäre es viel, viel klüger, einmal öfter zu sagen, wenn man gefragt wird, wie stehst du zu diesem Krieg, zu diesem Konflikt, zu dem Problem, zu sagen, ehrlich gesagt, ich habe nicht genug Fakten, ich habe nicht genug basiertes Faktenwissen, um mich dazu zu äußern. Ja, und deswegen halte ich einfach mal die Klappe, weil ich einfach nicht genau weiß, was da wirklich abläuft.
Aber das ist ja doch auch im Kleinen so. Jetzt nehmen wir mal an, im Freundeskreis zwei Leute streiten sich und ja, man selbst war nicht mit dabei und man weiß auch, oder selbst wenn man dabei war, weiß man ja auch nicht, was ist da vorher gewesen. Hat der eine tatsächlich den Kratzer im Auto verursacht oder nicht, genau, oder was auch immer, um was es geht. So, also du steckst nicht in beiden Seiten wirklich richtig drin und die Situation ist verfahren und ja, aber in bestimmten Situationen kann man sich auch einfach nicht raushalten. Da muss man sich irgendwie verhalten. Wie jetzt zum Beispiel ja auch mit dem Krieg. Also nichts tun ist die eine Variante, aber ob es eine Variante ist, selbst damit hat man ja eine Entscheidung getroffen. Wenn man jetzt sagen würde, okay, wir machen gar nichts, wir kümmern uns da nicht drum, soll die Ukraine und Russland, sollen die alleine schauen, wie sie miteinander klarkommen. Selbst das ist ja eine Entscheidung, ne? Dass man sich irgendwie zu der ganzen Geschichte verhält.
Ja, richtig. Ja. Aber geht eben auch um die Einschätzung. Ne? Wenn ich so manche Schlagzeilen lese, dann ist es ja fast schon grotesk, wenn du jetzt siehst, jetzt ich habe heute zwei, ja, Alkoholkonsum unter russischen Regierungsbeamten steigt massiv. Russische Soldaten kämpfen nur noch unter Drogen und so. Ja, das sind so Meldungen, wo du denkst, upsala, was passiert hier und wo. Also, aber egal, du hast natürlich recht, man kann sich für sich dazu positionieren, aber jetzt eine wirklich fundierte Einschätzung geben. Ich glaube, dazu sind wir alle nicht wirklich imstande, weil wir einfach alle nicht genügend Fakten haben.
Na, richtig.
Ist so. Man kann sich persönlich positionieren, natürlich, aber.
Ja, schwer, aber das ist, wie Christine jetzt auch sagt, wir betreiben die Geschichte jetzt hier mit Rammstein. Dadurch, dass man drüber spricht, wird es natürlich. Auf der anderen Seite muss man jetzt auch sagen, naja, das gesamte Thema, ich sag mal, Backstage-Bereich von Konzerten oder was hatten wir letztens hier bei an deutschen Filmsets, wie es da unter Umständen zugeht und so weiter, das ist wie die gesamte MeToo-Debatte, ne? Wenn nicht drüber gesprochen wird, passiert auch nichts. Wenn es da irgendwo Missstände gibt, also man ist auch da auf der Gratwanderung. Redet man drüber oder redet man nicht drüber?
Deswegen die Frage jetzt, Michael, von Freund zu Freund, von Kollege zu Kollege, möchtest du darüber sprechen, ja, wie es so zugeht im Backstage-Bereich? Wir waren ja im vergangenen Jahr gemeinsam bei einem Konzert, du als großer, großer Fan, ich eher so ein bisschen als außenstehender Beobachter. Ich rede von der Kaisermania in der sächsischen Landeshauptstadt Dresden, ja, Roland Kaiser. Ja. Und tatsächlich ist Michael Klein dann nach dem Konzert in den Backstage-Bereich verschwunden, ja, und ward nicht mehr gesehen. Möchtest du darüber sprechen, was dort passiert ist, Micha?
Ich möchte, also ich darf da nicht drüber reden. Also ich muss nochmal dazu sagen, ich bin da per Zufall mit reingerutscht. So, und
Ja, das sagt man hinterher immer. Es war, ja. Ich wollte es gar nicht, ja. Und dann ist es passiert und
Es war extrem sympathisch, weil Roland Kaiser. Ich glaube, Roland Kaiser ist einer der, also innerhalb des Showbusiness, das sagen ganz, ganz viele, die ihn wirklich kennen, ich habe ja nur einen ganz kleinen Eindruck, einer der sympathischsten Menschen überhaupt. Und tatsächlich.
Ich habe da auch schon ganz andere Geschichten.
Ernsthaft? Ja? Siehst du? Ja. Das ist auch wieder interessant.
Aber die sind schon ganz lange her.
Das kann ja
also noch. Als er noch jung war, so vor, keine Ahnung,
das 20, kann ich mir vorstellen, 30
Jahren, soll der es wohl haben, ziemlich, also auch nur so hören sagen, der hat es wohl ziemlich krachen lassen.
Alkoholkonsum unter deutschen Schlagersängern ist massiv gestiegen. Ja. Nur noch unter Drogen.
Vielleicht auch der Mann ist ja reifer und weiser geworden. Und so die Menschen, die er da hinter der Bühne um sich versammelt hatte, die waren auch alle sehr sympathisch. Das ist ja so ein wichtiger Eindruck. Wer ist da so drumherum? Also insofern kann ich da jetzt nicht klagen, sondern nur loben.
Okay, alles klar. Ja. Es ist nichts passiert und über die blauen Flecken, die du dann anschließend
hast. Was erzählt ihr denn hier?
Das könnte an meinem Alkoholkonsum gelegen haben, dass ich nicht mehr so trittsicher war. Und so ein Backstage-Bereich, also ich muss jetzt mal sagen, ich will jetzt nicht lästern, aber man macht sich ja mal Vorstellungen. Also es ist nicht so, dass da die Goldprötteln irgendwie an Samtvorhängen hängen würden. Also man kann sowas auch mit Biergartenbänken auf grüner Wiese gestalten. Also es war jetzt nicht irgendwie sehr aufwendig.
Okay, alles klar. Prinzipiell, ich bin ja einfach nur ein bisschen neidisch. Und vor allen Dingen, ich finde das auch, das Leben ist manchmal einfach so ungerecht. Weißt du, Micha Klein kommt einmal nach Dresden zur Kaisermania und schwupps ist er im Backstage-Bereich. Zum zweiten Mal, glaube ich, warst auch du gut da.
Weißt du, wie oft ich schon da war? Also wir haben ja letztens festgestellt, wir drei waren ja, glaube ich, zur allerersten Kaisermania tatsächlich per Zufall. Ja,
aber wie viele insgesamt? Waren es drei?
Nee, mehr.
Mehr Kaisermanias?
Also vier, fünf?
Vier oder fünf. Und ich gehe gefühlt seit 20 Jahren gehe ich immer zur Kaisermania. Ich weiß noch, wo die Karten noch 1995 gekostet haben.
Da haben wir noch unter einer Decke gesteckt.
Sommerdecke. Das war schon vor dir. Ja. Da waren noch ganz andere unter meiner Decke.
Bitte?
Und ich durfte niemals in den Backstage-Bereich. Ich finde das total ungerecht.
Aber erstens muss ich weiter anreisen. Nummer eins. Nummer zwei. Und jetzt guck dir mal an, wie teuer die Karten in den letzten Jahren geworden sind. Ja. Du hast noch 19,90 Euro bezahlt oder was? Und jetzt kostet 90? Oder was war es jetzt zuletzt, ne?
Ja, ich glaube so. Und du weißt nicht mal, was die Karten kosten. Bist du auch noch umsonst reingekommen?
Nee, überhaupt nicht. Tatsächlich, wir haben gekauft, aber ich fand das so verwirrend, weil die ja mit Corona das irgendwie zweimal hin und her getauscht haben und dann hinterher gesagt, so, jetzt bekommst du einen Gutschein und dann kannst du eine neue Karte kaufen und dann aber nochmal 10, 20 Euro mehr. Und jetzt beim letzten Mal ist ja, ich glaube, da haben sie direkt dann den höheren Preis genommen, ne?
Tja. Naja. So, ihr geht ja dieses Jahr wieder, ne?
Ja. Tatsächlich, du nicht? Hast du keine Karten bekommen?
Was? Nee, ich bin noch im Urlaub. Ich bin leider nicht
da. Siehst du, das sind die wahren Fans. Sich Urlaub planen zur Kaisermania.
Nee, ich kann's doch, wir haben halt Urlaub, wann wir Urlaub haben.
Ja, wo geht's hin?
Teneriffa.
Boah, schön. Sag ich, da ist Geld da. Das ist Wahnsinn.
Da ist Geld da. Ja, und da bist du neidisch, dass ich auf einer Bierbank auf der krummen Wiese sitze. Ja, toll.
Das wollte ich dich noch fragen, ob das ähnlich so abläuft bei Roland Kaiser, dass man dann, wenn man in den Backstage geführt wird, ja, dass man erstmal so in den Raum kommt, wo dann alle so auf dem Bänkchen sitzen, ja, so die Fans, so soll es ja bei Rammstein oder bei Till. Siehst du, jetzt fange ich selber an, solche Geschichten nachzuplappern, dass sie dann alle so in einem Raum sitzen, so lalalala, ne, und dann warten die eben und irgendwann kommt die Tür, fliegt die Tür auf, ja, der große Meister tritt herein und sagt, du.
Wo hast du das jetzt her? Schon das in der Gala oder in der Bildzeitung? Oder was ist das jetzt für ein Wissen?
Ne, das hat doch dieses Mädchen oder die junge Frau so sinngemäß erzählt, dass sie da erst in einem Raum warten mussten und dann. Hier ist es so, du kannst jetzt gerne mitkommen.
Also ich hab gehört, dass man vorher, um in diese Row Zero überhaupt reinzukommen, dass man schon mal Fotos schicken sollte und dann auch es hieß, na, zieh mal das Kleid da an und vielleicht das kürzere Höschen und so weiter. Also dass das vorher schon so ein bisschen gecastet wurde und ich muss sagen, ich habe vom Management von Roland Kaiser keine Mails bekommen und wurde auch nicht gesagt, was ich anziehen soll.
Okay, alles klar, ja. Was hattest du an? Das kleine Schwarze, oder?
Wir waren zusammen da, hallo, also zumindest draußen. Ich hatte irgendwie so ein Sommerhemdchen an. Also
Entschuldige, ich ärgere dich nur.
Und dann kam noch der Knopf bleibt zu, Amore Mio. Und dann habe ich, konnte ich nichts zeigen von dem, was ich habe.
Ich wollte ja nur sagen, dass bei manchen Menschen Geld keine Rolle spielt. Der Micha hat was Tolles recherchiert, rausgefunden. Und zwar gibt's ja auch von Micha, ich rede jetzt in der dritten Person von dir, also gibt's ja von dir, Micha, jetzt auch noch so ein bisschen ein kleines Konkurrenzprodukt auf dem Podcast.
Oh, bitte.
Ja. Wie heißt es nochmal?
Kleine besondere Vorkommnisse.
Kleine besondere Vorkommnisse. Und jetzt zum Thema Geld. Du hast recherchiert und zwar zur Erfinderin des Schneeballsystems.
Mhm.
Das finde ich spannend. Erzähl mal.
Adele Spitzeder heißt sie. Also wie? Das Adele Spitzeder. Aha. Und das sind ja diese Betrugsmaschen, die so alle paar Jahre immer wieder aufploppen, wo da irgendjemand gesagt hat, hier komm, ich leg dein Geld an und du bekommst 15% Zinsen und das ist alles total abgesichert. Und dann ist die Masche dabei die, dass der immer mehr Menschen findet, die ihm Geld geben und dann werden die ersten Menschen immer daraus ausbezahlt. Das heißt, die bekommen ihre Zinsen tatsächlich zurück, gezahlt und dann sagen die natürlich anderen Leuten, oh, guck mal, funktioniert super, musst du auch machen. Und gerade in diesen Zeiten, wo es jetzt in den letzten Jahren ja null Zinsen gab, hieß es ja, ach, du bist ja ein Idiot, wenn du irgendwo Geld auf dem Sparbuch rumliegen lässt. Also sprich, das funktioniert auch heute immer noch. Und diese Systeme, was ich dann auch gelernt habe, das heißt eigentlich Ponzi-System. Wir sagen in Deutschland immer Schneeballsystem, aber es ist eigentlich ein bisschen was anderes. Aber das geht ja so aus den USA, kriegt man das immer wieder mit. Bernard Madoff zum Beispiel war so ein ganz großer in den letzten 10, 15 Jahren. Aber tatsächlich das allererste Mal tauchte das auf in München. Und zwar in den 1860er, 50er Jahren, sowas um den Dreh. Und das war kein Finanzgenie oder das war keine, die irgendwie sich großartig mit Geld auskannte, sondern es war eine Schauspielerin, die eigentlich total verarmt war, immer auf großem Fuße lebte, nicht sehr erfolgreich war und quer durch Deutschland gezogen ist und dann irgendwann in München landete und null Kohle hatte. Aber die hat es geschafft, tatsächlich Leute zu bequatschen, ihr das Geld zu geben, weil sie dann sagte, kein Problem, du kriegst 10% Zinsen und zwar pro Monat. Und das hat sich so schnell rumgesprochen, dass dann immer mehr Menschen zu ihr kamen und ihr das Geld gegeben haben. Und es ging so weit, dass tatsächlich auch Gemeinden, bei Städte, Gemeinden, Ingolstadt zum Beispiel soll mit dabei gewesen sein, ihr Geld bei ihr angelegt haben, sodass also ja, das einige Jahre sehr erfolgreich lief, das auch wirklich Konkurrenz zu den Banken in München gemacht hat. Die haben Schulden gemacht, die Banken, weil zu denen keiner mehr kam und Geld anlegen wollte. Und sie ja jahrelang überhaupt nicht wusste, wohin mit dem Geld, bis es dann natürlich irgendwann platzte.
Okay. Okay. Also das kannte man bis dahin eben gar nicht und deswegen erschien das niemandem verdächtig.
Nee, das war wirklich, also es gab tatsächlich auch dann irgendwann so die ersten Presseberichte, dass Leute dann schrieben oder auch Politiker sagten, das ist eine Schwindelbank, das ist alles nicht seriös. Aber sie war immerhin so geschickt, also auf der einen Seite total chaotisch, die hat das Geld in Säcken in der Wohnung liegen gehabt, wusste nicht mehr wohin damit, hat das bei ihrem Friseur ausgelagert zeitweise. Das Geld, muss man sich mal vorstellen, die hat keine Buchführung gehabt richtig, aber auf der anderen Seite war sie so wahnsinnig geschickt, dass sie richtig PR gemacht hat. Also sie hat Journalisten bestochen, sie hat in München eine Armenküche eröffnet und haben natürlich alle davon gesprochen, von dieser tollen, erfolgreichen Geschäftsfrau und damit war das Vertrauensverhältnis da, dass immer mehr Leute kamen, ihr Geld gaben. Das, also irre Nummer, irre Geschichte, wahnsinnig groß geworden, ein riesiger Schaden, 30.000 Gläubiger hinterher, die betrogen waren und es hat auch wirklich dazu geführt, dass es in und um München eine richtige Selbstmordwelle anschließend gab, weil vor allem auch ärmere Leute ihre gesamten Ersparnisse ihr gegeben haben und dann wirklich gar nichts mehr hatten.
Irre. Ja. Aber es hat sich im Prinzip und am Prinzip ja nicht so viel geändert. Ich habe mal den Film, aber ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen, hier auch im Podcast, die Geschichte von diesem Madoff, von diesem Milliardär in den USA, der ja auch über Schneeballsystem steinreich geworden ist. Und das ist ja eine Geschichte, die sich, weiß gar nicht, wann ist der verurteilt worden? Helft mir, vor 7, 8, 9 Jahren oder so.
Ja.
Und das, der hat ja ständig nur jongliert, also er hat auch Geld eingesammelt, klar, ne, dieses typische. Und hat immer geguckt, wer will jetzt gerade seine Rendite ausgezahlt haben. Also das war im Grunde genommen, musste der immer nur schauen, also so wie du sagst, dass diese Frau monatlich 10% so gezahlt hat, so hat der immer geguckt, die wollen jetzt dort ihr Geld wieder, dann will der jetzt mal eine Rendite. Ausschüttung und so weiter. Also der hat dann ständig so damit jongliert, dass der praktisch die Rendite von einigen Leuten, die es eingefordert haben, bezahlen konnte und musste parallel dazu dann natürlich immer wieder neue Kunden auftun, die ihm neues Geld gegeben haben. Ich glaube, mit 10% war da aber nichts getan. Ich glaube, der hat denen sogar über 15 versprochen. Boah. Dann so. Ich glaube, ja, also es war ganz, ganz massiv und auch da, na, wie du sagst, da sind dann am Ende auch Städte, Gemeinden, riesengroße Hedgefonds und so weiter, die sind da draufgesprungen und haben gesagt, naja, die Gier des Kapitalismus, ne, oder die Gier des Menschen, das hat mit Kapitalismus wenigstens zu tun, die Gier des Menschen, die war dann stärker als die Vorsicht und die Obacht und die Achtsamkeit und die Sorgfalt.
Und wirklich interessant, das ist genau das gleiche Prinzip. Also das ist wirklich 150 Jahre vorher hat sie das zum ersten Mal gemacht und er hat genau das auch übernommen. Also zum Beispiel, er hat auch diese karitative Arbeit gemacht, also hat in der Öffentlichkeit ganz viele Stiftungen unterstützt, karitative Stiftungen, die im Gegenzug auch wieder Geld bei ihm angelegt haben und die natürlich auch darin kaputt gegangen sind. Ne?
Und mit Journalisten super und große Partys gefeiert auf Long Island und so weiter. Ne? Also hat die Leute schon so ein bisschen umgarnt.
Ja. Und damals war es so, also hier bei der Adele Spitzeder zum Beispiel, die hat ja dann eine Bank gegründet und gestartet und es war damals so, dass es noch keine Überwachung für Banken gab. Du brauchtest keine Lizenz dafür, es gab kein Gesetz da drumherum, weswegen man sie hinterher auch nur zu einer ganz geringen Strafe eigentlich verurteilen konnte. Was anderes ja bei dem Madoff, es ist ja theoretisch alles so reguliert, aber damals bei ihr zum Beispiel wusste man auch gar nicht, womit macht die denn eigentlich ihr Geld? Also die Leute haben ihr trotzdem Geld gegeben, obwohl ja kein Geschäftsprinzip dahinter stand. Und heutzutage funktioniert das ja immer, dass die Leute sagen, ich bin ein ganz geschickter Hedgefondsmanager und natürlich vermehre ich dein Geld. Oder mit Kryptowährungen zum Beispiel, also es ist ja gerade auch vor 1-2 Jahren, glaube ich, aufgeploppt, diese Krypto-Queen, die ja verschwunden ist, wo die es dann auch noch so gemacht hat, ja, die Leute haben Geld angelegt und gleichzeitig bei ihr Seminare gebucht und tausende Euros bezahlt dafür, dass sie eben mitmachen durften und es funktioniert leider immer wieder.
Na klar, Ja. 90er Jahre, Dr. Jürgen Schneider.
Ja.
Ja, also ja, Riesenphänomen. Also gut, dieser Madoff zum Beispiel oder eben offensichtlich auch die Erfinderin des Schneeballsystems, die haben ja jetzt nicht wirklich irgendwas hinterlassen. Die haben ja wirklich nur Geld hin und her geschoben. Ja, und der Schneider hat ja wenigstens noch was gebaut. Das war ja Bauunternehmer und hat gesagt, hier, ich saniere alte Gebäude. Und dann hat er eben irgendwelche Renditeerwartungen frisiert und hat da eben, keine Ahnung, Mieter erfunden, die es noch gar nicht gab und dort irgendwelche utopischen Mietpreise eingesetzt und dann gesagt, ja, und für, keine Ahnung, 90er Jahre, ich krieg da 40 Mark pro Quadratmeter, wenn ich jetzt dort und dort ein schickes Geschäftshaus baue oder ein schickes Einkaufsviertel hinsetze. Der hat ja in Leipzig zum Beispiel die komplette Mädler-Passage saniert und renoviert für einen unfassbaren Aufwand und hat wirklich Banken gefunden, die ihm das finanziert haben, obwohl das eben wirklich nur auf dem Papier alles so aussah, dass es sich rechnet. Und in Wirklichkeit war das eben auch ein Schneeballsystem, ne? Also mit jedem Projekt ist er eigentlich weiter reingerutscht in die Scheiße, ja, und hat aber dann wieder eine Bank gefunden, die ihm das nächste Projekt finanziert, und mit dieser Finanzierungssumme hatte dann irgendwie das alte Projekt erstmal noch rausgerissen oder irgendwie über Wasser gehalten. Also das war ganz spannend. Also was ich damit sagen wollte, ist, er hat wenigstens noch was hinterlassen und hat aber eben auch so durch diese Gier und diesen Schein hat er eben die Banker wirklich bezirzt. Und man kennt ja dieses Bild, weiß nicht, ob euch das noch im Hinterkopf ist, da war ja so ein smarter Geschäftsmann und so weiter, und als er dann ist er abgetaucht in Florida irgendwie mit seiner Frau, hat sich da irgendwie ein Jahr lang versteckt oder anderthalb Jahre, bis man ihn gefasst hat und bis sich dann rausstellte, ja, das war eigentlich alles Makulatur, der hatte in Wirklichkeit ein Toupet und dann hat man ihn ja verhaftet und dann hatte der plötzlich eine Glatze, der arme Kerl, und so weiter, und sah aus wie ein alter Opi und so weiter. Also das Bild dieses smarten Geschäftsmanns ist da auf einmal komplett zusammengebrochen. Der hatte allerdings relativ Glück. Ich glaube, die Verurteilung von dem hielt sich sogar in Grenzen. Der hat zwar auch unfassbaren Schaden, das war ja damals so dieses geflügelte Wort vom deutschen Bankchef, dass das nur Peanuts seien, ja, ich glaube Koppo oder so hieß der, aber er hat ja auch Milliarden Schaden hinterlassen und ist aber meines Erachtens nur für 5 oder 6 Jahre ins Gefängnis oder verurteilt worden und ist dann natürlich auch früher wieder rausgekommen.
Aber interessant ist ja dieses Prinzip jedes Mal, ne? Also so richtig groß auftrumpfen und ja, jetzt geh du mal zur Bank und will für deine kleine Eigentumswohnung irgendwie Geld bekommen. Da gucken die dich dreimal an. Eigentlich musst du die Kohle schon mitbringen, bevor sie dir irgendwas geben, weil sie sagen, oh, keine Sicherheit, und gucken sie mal, überlegen sie mal, wie alt sie sind und wie viele Jahre sollen das noch gut gehen und so weiter und so fort. Und bei denen einfach eine ganz, ganz große Geschichte aufbauen und schreiben, und dann funktioniert's auch, ne?
Ja, die Frankfurter Zeile, das ging ja so ein bisschen als kleine Groteske, als Anekdote dann durch die Medien. Die Frankfurter Zeile, also auch so ein Geschäfts- und Einkaufsviertel in Frankfurt am Main. Und der Hauptgeldgeber, die Commerzbank, hat wohl direkt vis-à-vis ihren Hauptsitz dort oder ihren Geschäftssitz. Keine Ahnung, weil ich krieg's jetzt rein vom Bild nicht zu sagen. Aber es war so, dass die wirklich praktisch auf diese Baustelle gucken konnten, die Banker. Und der hat dort wirklich Fantasie, ich hatte es ja gerade eben schon gesagt, der hat dort wirklich Fantasiepläne abgeliefert, hat irgendwie dann reingeschrieben, ich erfinde jetzt mal eine Zahl, 30.000 Quadratmeter Ladenfläche. Und jeder, der nur ein bisschen was von der Materie verstand, hätte sofort sehen müssen, upsala, das können gar keine 30.000 sein, das sind ja maximal 15.000, weil das gar nicht, der Platz war gar nicht da. Der hat aber von der Bank quasi, also von der Bank, die direkt gegenüber steht, von der Commerzbank, einen Kredit für 30.000 bekommen, ja, und dann, also völlig, völlig abstruse Sachen, einfach nur, weil die Banker eben genauso gierig waren, wie alle anderen auch.
Das ist irre, ne? Dass das so funktioniert, ist schon wirklich Wahnsinn, ja.
Tja. So, wie sind wir drauf gekommen? Ach so, ja, wegen
Schneeballsysteme.
Kleine
besondere Vorkommnisse.
Kleine besondere Vorkommnisse. Gerne mal reinklicken.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Adele.
Die genau. Adele. Adele Spitzeder. Ja, wahnsinnige Frau.
So, was haben wir sonst noch? Guck mal, schon wieder dreiviertel Stunde rum. Klein Kulturtipp, also jetzt so groß zum Fernsehen gucken, ich komme nicht dazu, weiß nicht, Kino, Streaming, jetzt im Sommer weniger. Wir haben ein tolles Buch vorgestellt in der Sendung, da habe ich jetzt mal reingeschmökert und finde das tatsächlich gut. Ich habe jetzt nie irgendwie groß Fantasy gelesen oder so, aber kann ich, also ich weiß nicht, ob ich schon empfehlen kann, aber ich sag mal so, es ist sehr spannend. Rebecca Kuang, das ist, weil wir gerade in New York waren, ist so momentan so total angesagte New Yorker Schriftstellerin, chinesische Wurzeln, ist jetzt auch noch keine 30, 27 oder so, und hat einen Weltbestseller geschrieben, Babel heißt er. Und das Ding geht jetzt weltweit wohl gerade durch die Decke, und die die Rezensenten und die, wie heißen die? Die Kritiker. Die Kritiker sagen, boah, das Beste seit Harry Potter und so weiter und so fort. Ganz spannend geht es also Babel geht es um Sprachen. Ja, ja, eben. Wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, so Kriege und dass sich die Menschen nicht verstehen und so weiter und so fort. Und das geht ja zurück aufs Alte Testament und den Turmbau zu Babel, wo man ja versucht hat, dem lieben Gott nahe zu kommen, wo die Menschen so diese Vermessenheit hatten. Und er hat dann eben die Menschheit damit bestraft oder die Bauherren damit bestraft, nicht, dass er den Turm hat einfach einstürzen lassen, sondern er hat die Menschen mit verschiedenen Sprachen verwirrt. Ja, plötzlich konnten sich die Menschen untereinander nicht mehr verständigen und deswegen haben die sich überworfen und deswegen kam eben dieser Turmbau zu Babel zum Stehen, zum Erliegen, ja, weil sich die Menschen einfach durch die Erfindung oder durch die, ja, fast schon, wie soll ich sagen, durch den Fluch der unterschiedlichen Sprachen, weil die Menschen, die dort an diesem Turm gebaut haben, sich eben nicht mehr verständigen konnten. Und das geht ja nun bis heute in die Zeit. Ich meine, das Alte Testament wurde vor 3000 Jahren oder so geschrieben. 900 Jahre vor Christus sind ja wohl da die ersten Quellen. Und also die Menschen wussten schon immer, dass es ein Fluch ist, verschiedene Sprachen zu sprechen und dass man sich bis heute nicht darauf einigen konnte, eine einzige Weltsprache zu erfinden. Das ist schon sehr, sehr traurig. Das also spricht gegen uns als Spezies, finde ich. Und ja, das thematisiert das Buch halt so ein bisschen. Ja, so Babel hieß damals in London, so im frühen 19. Jahrhundert in der Universität. Gott, ich weiß jetzt gar nicht, welche Uni das ist. Ist egal. Also so hieß jedenfalls das Spracheninstitut und so. So diese ganze Verwirrung um die Sprache und Missverständnisse bei den Menschen und so weiter. Dann kommt ein bisschen Fantasy dazu. Also ja, könnte ein richtig gutes Buch werden. Ich halte mich mal mit der Empfehlung noch zurück. Aber für alle, die vielleicht jetzt schon die Koffer packen oder daran denken für den Sommerurlaub, das ist auch ein schöner Wälzer, 800 Seiten. Rebecca Kuang und Babel, ein Weltbestseller.
Mal gucken. Wie, also so viele Seiten habe ich nicht gelesen. Ich habe auch nicht wirklich einen Buchtipp, sondern ich habe einen Verlagstipp, weil ich habe gerade einen ganz kleinen Verlag per Zufall entdeckt. Die machen nur kurze Bücher, also so in Spielfilmlänge, sagen die selbst. Also sprich, das sind so Lesezeit 90 Minuten, 2 Stunden, vielleicht maximal mal 3 Stunden. Also das, was man normalerweise an Zeit verbringen würde, wenn man sich abends einen Film reinziehen würde. Und die sind dann auch nicht ganz so teuer, wie jetzt die ganzen großen Romane zum Beispiel, kosten ein bisschen weniger. Und und sind dann eben so wirklich Romanlänge auf Spielfilmlänge. Also heißt auch Kopfkino, also der Verlag, mein Kopfkino. Und wie gesagt, ein kleiner Verlag, ganz niedlich und haben eben auch so, ich hab einen Krimi gelesen, das fand ich ganz nett, aber gibt auch vieles, vieles andere. Deswegen vielleicht mal für alle die, wie ich, nicht den immer heiden Respekt vor dem 1000-Seiten-Schmöker haben und da gar keinen Nerv haben, das anzufangen und durchzuhalten. Aber das ist ja so eine Geschichte, das kann man auch mal am Sommernachmittag auf der Terrasse eben weglesen.
Süße, okay. Ja. Jo, jetzt die Christine noch mit dem kleinen
Tipp. Keine Zeit zum Lesen.
Keine Zeit
zum Lesen. Ich bin im Garten. Oh, ich habe Radieschen. Ich habe dieses Jahr das erste Mal Radieschen. Jungs, 3 Jahre in Folge habe ich es mit Radieschen probiert. Okay. Und jetzt endlich Radieschen. Ich hatte immer, also da wächst sowas raus und die haben auch ganz viel Grün ausgebildet und haben dann irgendwann auch geblüht, aber es war nie Radieschen dran. Und letztes Jahr habe ich den ultimativen Tipp bekommen, dass ich die Samen immer zu tief in die Erde stecke und dann muss das Radieschen so viel Kraft darauf verwenden, nach oben zu wachsen quasi und dann bildet das unten keine Knolle, also keine runde Radieschen, sondern eben nur so ein komisches, ganz dünnes Püpsi. Und jetzt habe ich sie dieses Jahr ganz flach gelegt und schwupps, Radieschen, ich sag euch, aber solche Dinger.
Ach, guck.
Ja. Guck mal. Also für alle Gartenfreunde, Radieschen, für alle Anfänger, so wie mich, ich lerne jedes Jahr dazu, Radieschen nicht zu tief.
Also nicht zu tief, genau. Also so, dass man sich die Radieschen von unten noch angucken kann.
Aber
schön. Von oben quasi.
Und von oben, ja. Besser von oben als von unten. Ja.
Aber schön, dass du auch noch lernst. Wir haben dieses Jahr auch gelernt, nämlich wir haben so einen Zaun, da ist so eine Weinart dran, die eigentlich total schön blühen soll. Also wirklich, da sollen richtig tolle rosa Blüten rauskommen und wir haben den seit 5, 6 Jahren oder sowas und das Zeugs hat nie geblüht. Das ist auch kein Wein, ich habe es vergessen, wie das heißt, aber so eine schöne grünblättrige, so ein wunderschönes...
Clematis wahrscheinlich.
Bitte?
Clematis? Eine Clematis?
Nee, nicht Bourgonvilla, sowas ähnliches. Ah, wie gesagt, ich habe da null Ahnung von, aber es war wirklich so, dass es jahrelang immer nur grün geblieben und hat nie geblüht, obwohl es überall blüht, nur bei uns nicht. Und da war es jetzt tatsächlich so, man musste nochmal nachlesen, es musste im Herbst gedüngt werden. Und tatsächlich, das haben wir dann letzten Herbst gemacht. Also ich ja nur auf Anweisung, ich habe ja keine Ahnung. Und jetzt blüht das. Und zwar wie Hölle, überall, das blüht überall.
Ach, schön,
ja,
schön.
Total toll.
Es wird ja dahin gehen, dass die Menschen jetzt anfangen, sich Palmen in die Gärten reinzupflanzen.
Ja.
Meine Nachbarn, wir haben gestern darüber gesprochen, die Nachbarn haben jetzt Oliven, was heißt jetzt, schon seit 2 Jahren oder so, Olivenbäume so in so großen Kübeln drin. Die halten sich über den Winter. Ich sagte, wo habt ihr die im Winter? Habt ihr die irgendwo? Nee, die bleiben draußen. Wenn du die so ein bisschen unter das Dach schiebst, dann ist das schon so, dass die Winter überleben. Weil das ist jetzt relativ mild geworden. Die sagen, nee, also Oliven können wohl einiges ab. Und das schaffen die jetzt. Also auch in unseren Breiten und jetzt im Sommer sowieso. Die brauchen relativ wenig Regen. Also ne, das ist ja jetzt bei uns so ein bisschen vergleichbar mit dem, was früher im Sommer in Italien oder in Spanien war. Das kriegen wir jetzt so allmählich. Ne? Und deswegen, ja, gehen Menschen, wie ich hörte, dazu über, jetzt vermehrt Olivenbäume sich irgendwo hinzustellen.
Wir haben
vielleicht demnächst auch im Garten.
Wir haben tatsächlich, unser noch nicht. Also wir haben tatsächlich, haben seit Jahren einen, habe ich mal geschenkt bekommen, okay. Der steht bei uns im Vorgarten und der ist zwischendurch, hat der alle Blätter abgeschmissen, was Oliven normalerweise nicht tun und wir haben schon totale Panik gehabt. Wir haben den auch mal, in einem Jahr habe ich den richtig eingepackt in so eine Gase, damit der nicht auskühlt und so und bei uns.
Also der ist fest eingepflanzt?
Der ist fest eingepflanzt. Wir können den nicht irgendwo hinschieben oder sowas.
Ja,
das soll für die auch normalerweise, in Griechenland gibt es ja auch zwischendurch mal Winter, auch in den Olivenregionen. Das soll für die kein Problem sein. Bei uns war es aber so, der hat relativ wenig Blätter gehabt und bei uns war es wohl zu feucht. Da stand das Wasser und jetzt haben wir da Löcher reingebohrt. Da muss man übrigens aufpassen, weil wenn man die Wurzel erwischt, da ist immer eine Wurzel mit einem Ast verbunden. Und wenn man in eine Wurzel reinbohrt, dann geht der Ast oben kaputt. Also auch total spannend. Und jetzt haben wir da Luftlöcher reingebohrt, um die Erde ein bisschen austrocknen zu lassen. Und jetzt hat er wieder mehr Blätter.
Vielleicht sollten wir so einen Kleingarten-Podcast anbieten.
Aber das ist auch wirklich eine Wissenschaft. Da kann man so viel falsch machen und da kann man so viel dazulernen.
Aber wir haben keine Ahnung. Also es ist wirklich dauert bei uns ja immer Jahre, bis ich irgendwas rausgefunden habe.
Ja.
Guck mal, das mit dem Olivenbaum. Wusste ich jetzt vorher nicht, habe ich von dir jetzt
gelernt. Und Düngen nicht vergessen bei Oliven.
Aber wenn wir so über Allerweltsthemen reden, dann merkt keiner so schnell, dass wir keine Ahnung haben. So bei Garten, wenn wir jetzt was Spezielles rausgreifen, da merkt man schon. Ja, du hast eine Frage.
Was, eine Frage?
Ja, du hast eine Frage.
Okay. Sind wir schon
Fragezeichen?
Okay, hat jetzt überhaupt gar keinen Zusammenhang, so ein bisschen Lebenshilfe. Ein warmes Fußbad, die Herren.
Ja, das passt doch zum Schlafen und zu den Bettsocken.
Ja,
und
was weiß ich. Passt perfekt. Ein warmes Fußbad. A. Nach Hauptmahlzeiten halbiert den Insulinausstoß.
Mhm.
Ein warmes Fußbad. Vor dem Laufen steigert das Durchhaltevermögen um 20%.
Okay.
Oder ein warmes Fußbad zwischen 38 und 40 Grad hilft, abends besser einzuschlafen.
Besser einschlafen.
Laufen. Ich glaube, laufen. Ja, also, dass man besser läuft, dass man
das Durchhaltevermögen
vielleicht ein bisschen steigert, ja.
Okay,
ja.
Also ein warmes Fußbad.
Ja. Also ich bin lange nicht mehr weite Strecken gelaufen, gebe ich zu. Wir wollten eigentlich dieses Jahr einen Marathon machen, aber das habe ich jetzt mal auf nächstes Jahr verschoben.
Okay.
Ja, also deswegen kann ich es nicht. Aber ich weiß so von früher, als ich noch regelmäßig trainiert habe, dass so die Füße durchaus ein Punkt waren, wo man dann dachte, jetzt kann es aber auch vorbei sein. Jetzt habe ich keine Lust mehr zu rennen, weil es einfach, da könnte ich mir vorstellen, wenn man vorher ein warmes Fußbad, ich habe das zwar noch nie gehört, aber ich könnte mir vorstellen, dass das dann vielleicht hilft und dass man sich denkt, ach, ich kann noch eine Weile.
Aber ich kann mir das alles vorstellen. Auch jetzt beim Essen vielleicht, dass dann, wenn das Blut in den Füßen dann mehr drin ist, die Füße besser durchblutet sind, dass dadurch dann die Bauchspeicheldrüse weniger Möglichkeiten hat, irgendwie sich zu regen. Das könnte ich mir vorstellen. Ja, wie gesagt, beim Laufen, da bin ich ja raus. Also das ist dein Beritt. Aber mit dem Schlafen hatten wir ja gerade, wie gesagt. Weil beim Schlafen, wie gesagt, habe ich ja sehr unterschiedliche wissenschaftliche Studien gelesen. Mit meinem Fachkollegen Karl Lauterbach zusammen haben wir da vom Harvard-Institut verschiedenste Essays bekommen. Aber ich würde jetzt mal tippen auf das Schlafen.
Ja, okay. Also ich sag Laufen oder im Zweifel God save the Queen.
Ein warmes Fußball, wir machen es kurz. Hilft in der Tat, abends besser einzuschlafen.
Ah, Gott sei Dank, ich habe nämlich keinen Witz.
Allerdings wichtig, es darf nicht zu warm sein, also wirklich zwischen 38 und 40 Grad, weil dann irgendwie die Füße so eine Wohlfühltemperatur und wenn man dann direkt ins Bett geht danach, schwuppsdiwupps, schläft man wohl gleich ein.
Ich glaube, ich hätte dann echt Probleme, weil okay, wenn es so sein soll, dann glauben wir der Wissenschaft, weil ich habe immer das Gefühl, es ist viel zu warm, wenn ich schlafen gehe, ja.
Das heißt, ich bin jetzt dran. Ich merke schon, ich drücke ein bisschen aufs Tempo, weil ich pullern muss.
Ach so.
Ja, das tut mir leid. Wir sind ja jetzt direkt nach der Sendung und ich trinke immer so viel. Gerade jetzt im Sommer trinke ich natürlich noch mehr Wasser früh. Nee, pass auf, Ariane hat sich gemeldet. Ariane haben wir die Elefanten und Mäuse zu verdanken. Da hat sie keinen mehr. Da ist ihr das Futter ausgegangen, leider. Die Mäuse oder die Elefanten, keine Ahnung.
Ist es ein Elefant?
Sie hat jetzt. Ja? Ich weiß nicht, ich schäme mich fast, also weil Ariane, erstmal danke fürs Hören und auch für die direkte Beteiligung, ja, das ist uns ja wichtig. Direkte Bürgerbeteiligung ist ja.
Aber, jetzt kommt ein Aber. Ich höre ein Aber.
Aber wenn jemand ins Zoogeschäft kommt und den Verkäufer fragt, haben Sie Affen? Und der Verkäufer sagt, warten Sie mal, da muss ich den Chef holen. Ja, denn ich ist vielleicht doch nicht so. Das war jetzt. Oder findet ihr das gut? Also
ja, ich überlege jetzt gerade, mit verteilten Rollen ist die Fallhöhe wieder so schwierig. Wenn man die so mal eben schnell wegerzählt, dann geht's eigentlich.
Ich stell mir das auch bei uns schön vor, wenn hier jemand früh klingelt und sagt, Mensch, hier beim Radio haben Sie Affen im Studio. Moment, muss ein
Anruf. Ja, Moment, der liest gerade noch eine Meldung vor. Gleich kommt er wieder. Ja.
Geht gleich los. Ne?
Ja. Okay. Also dann sagt ihr, wir lassen es dabei, es wird nicht besser.
Ja, also ich würde sagen, Ariane, das ist ein guter Weg.
Gut, okay. Ja, dann wünschen wir euch eine schöne Zeit. Jetzt mal gucken, dass wir das jetzt wieder wöchentlich hinbekommen.
Ja, bis also zum Sommerurlaub.
Bis zu den Sommerferien wenigstens.
Super, das fängt gut an jetzt.
Gut, okay. Also, bis dann. Gerne wieder morgen früh im Radio. Mhm. Oder
nächste Woche.
Diese nächste Woche erfahrungsgemäß kann dann auch September sein.
Nein, wir müssen es nächste Woche machen. Ich will wissen, was der André jetzt für eine Sommerdecke sich
besorgt. Ja, genau.
Stimmt.
Genau.
Ja, richtig.
Ob Alpaka oder Schaf.
Ich sag euch das.
Und ob meine Olive bis dahin noch überlebt. Ja.
Okay. Dann bleibt schön gesund und God save the Queen.
Bis nächste Woche.
Wir sind am Ende.
God save the Queen.
Tschüss.